Backstage Boxengasse wird präsentiert von Alpin.
Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner.
Willkommen zurück nach einer kleinen zweiten Sommerpause, die wir hatten. Hier ist Backstage Boxengasse nach, was waren es? Ich glaube 3 Wochen, seitdem der letzte Grand Prix zu Ende gegangen ist, nämlich in Singapur. Sandra, ich und Peter wieder verbunden mit Kamera, sehen uns. Aber wir sind irgendwie alle in der gleichen Stadt, ne? Wir sind alle in München, glaube ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ne?
Ich glaube auch.
Wunderbar, schön, dass ihr da seid.
alle in München.
Tatsächlich.
Da hätten wir uns eigentlich zum Frühstück treffen können.
Ja, da hast du recht.
Ja.
Ich kann mich auch gar nicht dran erinnern, wann es überhaupt das letzte Rennen gab. Du sagst gerade Singapur. Es fühlt sich wirklich an, als wenn eine neue Saison startet, so ungefähr. Auch in dieser Zeit selbst, in diesen Wochen, habe ich wirklich jedes Mal so gedacht, so nächste Woche, ach nee, noch immer nicht nächste Woche. Wann geht's denn eigentlich weiter? Also es ist schon echt verrückt. Man ist ja eigentlich dann so im Rhythmus nach einer Weile und jetzt muss man den Rhythmus wieder aufnehmen. Freue mich aber total. Jetzt geht's echt in die heiße Phase und es geht um alles, ne? Also kommt Red Bull zurück mit Verstappen. Waren das alles nur Lippenbekenntnisse, auch von Dr. Helmut Marko, der ja vor Wochen schon gesagt hat, ab Austin sind sie wieder da. Ich zweifle da nach wie vor daran, weil es ja auch alle Experten so einschätzen, unter anderem unser lieber Ralf. Also ich glaube, das wird jetzt ein richtig schönes Messen und Stechen bis zum Ende der Saison mit diesem super Zweikampf Norris gegen Verstappen. Also das wird schön werden und in Austin geht's dann rund.
Was habt ihr denn gemacht die Tage jetzt hier ohne Formel 1, bevor wir sportlich werden?
Sandra, leg mal los.
Auch ich habe wieder einen kleinen Ausflug in die MotoGP gemacht und habe in den Indonesien Grand Prix und den Japan Grand Prix aus dem Studio heraus begleitet, was für mich bedeutete. Ja, ich war früh wach. Ihr kennt das ja auch, ne? Wenn es auch in der Formel 1 so diese China-Japan-Rennen und so weiter und so fort. Also der früheste Wecker, den ich hatte, der klingelte quasi um Mitternacht, um 12, weil wir dann, ich glaube, um 1.30 Uhr oder so Besprechung hatten. Und dann war ich halt aber auch um 9.30 Uhr in der Früh wieder fertig. Also es fühlte sich so ein bisschen seltsam an. Ich fühlte mich ein bisschen zurückversetzt in die gute alte Zeit bei den News, wo wir ja auch teilweise diese Frühschichten hatten, die um 3 Uhr morgens begannen. Bin aber ehrlich gesagt ganz froh, dass das inzwischen so ein bisschen die Ausnahmen sind, weil da bin ich dann doch auch schon aus dem Alter raus, wo man das so gut wegsteckt, ehrlich gesagt.
Für den Organismus ist das auch die Hölle, oder?
Total.
Nach wie vor, ne?
Total. Also nachdem es immer nur 2 Tage waren, ist es ja absehbar, ne? Also du weißt halt, du musst dich 2-mal quälen und dann quälst du dich noch irgendwie so ein bisschen durch den Tag und dann geht das schon. Aber wenn ich mir vorstelle, irgendwie das regelmäßiger oder auch längere Tage am Stück zu machen, da glaube ich, weil ich bin jetzt ja vom Prinzip her eh auch so der Mensch, der lieber spät in den Abend rein arbeitet, als so früh aufzustehen. Also das fällt mir persönlich einfach sehr schwer. Und da, also bin ich froh, dass ich das ganz gut über die Bühne gebracht habe.
Nach wie vor Respekt an alle, die Schichtarbeiten.
Definitiv.
Wir saßen ja eine Weile in einem Boot, auch bei den News. Ich habe das ja das erste Mal da erfahren und fand es für den Körper Wahnsinn. Dieses Wechselhafte dann auch von Frühschicht auf Mittelschicht auf Spätschicht. Und jede tat dann auf ihre Art und Weise weh, weil du immer wieder rausgerissen wurdest aus deinem Organismus. Also das macht schon was. Und von daher Respekt. Wie ist das dann morgens, wenn du da um 9.30 Uhr rauskommst? Ich erinnere mich noch an diese News-Zeiten. Da war es ja dann 11.30 Uhr, glaube ich. Nach dieser frühen Schicht, zumindest gegen Ende hin, dass einem die Augen so gebrannt haben, wenn man rauskam. Gab's das Gefühl auch wieder?
Ja, so ein bisschen. Und vor allem, es ist ja so kurios, weil es ist ja am Wochenende, also ist da auch bei den News noch nicht viel los, auch um 9.30 Uhr. Ne? Da ist einfach noch keiner, alles ist dunkel. Und ich weiß auch noch, ich kam irgendwie mal dann Sonntagnacht oder Samstag auf Sonntagnacht kamen wir bei uns ins Büro. Und es war noch alles, also auch in dem Foyer, wo unser Studio ja ist, stockfinster. Und wir wussten gar nicht, wie geht hier eigentlich überhaupt das Licht an? Da mussten wir halt einen von der Sicherheit auch suchen und sagen, du könntest uns vielleicht eventuell mal das Licht anschalten. Der hat sich auch gleich total erschrocken, was wir auf einmal vor ihm stehen, weil der das natürlich auch nicht gewohnt war, dass da im Prinzip am Wochenende mitten in der Nacht irgendwelche Leute bei ihm auf der Matte stehen und irgendwas wollen, weil sie da arbeiten sollen. Also das war schon sehr kurios. Und dann, wenn du immer so mal wieder aus dem Fenster rausschaust und feststellst, nee, es ist immer noch dunkel, und dann guckst du auf einmal raus und denkst dir, ach, jetzt wird's auf einmal schön hell. Wunderbar. Das ist irgendwie immer noch ein komisches Gefühl da.
Das Gute ist, du hast zumindest deiner Familie dann frische Semmeln und Brötchen und so weiter mitbringen können. Ne? Das hat ja auch was Schönes für sich.
Genau, ich war rechtzeitig zum Frühstück wieder zu Hause.
Was hast du getrieben, Sascha?
Du, ich habe ein bisschen bei Antenne Bayern gearbeitet. Da mache ich ja auch immer ein bisschen was. Wenn nicht Formel 1 ist, dann habe ich für Sky Austria Champions League und Europa League kommentiert. Wochenende war relativ viel mit Hockey tatsächlich. Da habe ich einige Dinge gemacht. Waren in Mannheim und hatten hier jetzt am vergangenen Wochenende die Zwischenrunde zur deutschen Meisterschaft der U16, der weiblichen U18 und der weiblichen U14. Also war viel zu tun und da habe ich ein bisschen mitgeholfen und mitgearbeitet im Club.
Club.
Das war's. Alles. Jetzt freue ich mich, wenn es wieder losgeht.
Alles für den Dackel, alles für den Club.
Und du?
Ja, so ist das wohl. Und du, lieber Peter?
Genau, du warst ja eigentlich in Portugal, ne? Eigentlich.
Ja, ich war in Portugal tatsächlich auf einem Schweigeretreat, einem buddhistischen. Ich mache ja einmal im Jahr, oder das ist zumindest immer mein Vorhaben, was ich vorher noch nie gemacht habe, ob es irgendwie Klettern mal war vor Ewigkeiten, wo ich in irgendwelchen Steilwänden in oder auf Mallorca hing, zu irgendwelchen anderen Dingen. Und das hatte ich mir lange vorgenommen, weil meine Frau da auf der Ebene ja sehr aktiv ist, buddhistische Meditation ja auch unterrichtet und Kurse anbietet und so weiter auf ihrer Plattform und das eben schon seit langer Zeit macht. Und dieses Jahr habe ich gesagt, okay, ich komme mit. Das war dann so ein Teil ihrer Ausbildung, die sie macht in Portugal. Da waren wir dann in der Nähe von Faro in Monchique für eine Woche. War sehr interessant. Will das jetzt nicht weiter ausführen. Wird den Rahmen sprengen. Aber es war tatsächlich ja auch
beim Schweigeretreat wirst du wahrscheinlich auch nicht so viel zu erzählen haben, oder?
Ich weiß nicht. Ja, man erlebt ja dann doch viel. Also,
die ganze Welt besteht nicht nur aus Hockey, sondern es gibt auch andere Dinge tatsächlich. Man muss sich manchmal auf anderes einlassen. Aber das ist super interessant. Also keine Ahnung, wer da mal mehr erfahren möchte, gerne fragen. Sehr spannende Geschichte. Aber tatsächlich hatte ich zu kämpfen mit meinem Visum, mit meinem Visum jetzt für Austin, und bin da auch nach wie vor sitze ich hier auf heißen Kohlen und warte. Denn mehr oder weniger auch das ist zu viel, um alles auszuführen. Ist es eine Geschichte, die echt so ellenlang ist. Also alle Hindernisse, die auf dem Weg lagen, habe ich in Peter Hardenacke-Manier aufgesammelt und mitgenommen und in mein Säckchen gesteckt, was ich mit mir rumschleppe. Und warte tatsächlich noch. Also die letzte Episode war halt die, dass ich dann endlich irgendwann diesen Termin bekommen habe für das Interview. Da muss man dann zum Konsulat, in dem Fall hier nach München, weil es am schnellsten eigentlich geht von den drei Konsulaten, die es gibt in Deutschland, in Frankfurt noch und in Berlin. Also ich bin nach München gekommen, hatte diesen Interviewtermin, den man halt braucht. Wir brauchen ja dieses Journalistenvisum, anders als bei anderen Mitarbeitern von der Formel 1, die dieses Journalistenvisum irgendwie nicht brauchen, sondern mit dem Esther-Antrag reinkommen können. Wir brauchen das E-Visum, das Journalistenvisum, und deswegen hatte ich dann diesen Termin tatsächlich in dieser Portugal-Woche, was jetzt schon auch nervig war, kam kurzfristig, aber gut, so war es dann. Bin dann da brav hingegangen, das geht dann alles nach Portugal. Man kommt dann da in die Königinstraße, ist herrlich gelegen, die amerikanische Botschaft hier in München. Dann sind da zwei US-Polizisten, die da den Ablauf regeln vorher schon, dann bringt man seine Papiere mit und zeigt denen, ja, 7.45 Uhr am Morgen Interview Termin, jo, Peter Hardenacke, thank you, sir. Wunderbar, so sah es dann aus. Also alles wirklich nach strengem Reglement abgelaufen. Dann war ich da irgendwann dran, war eine gute Stunde dort. Der Interviewtermin, da gehst du dann an so einen Schalter. Ich kannte das noch von vor 5 Jahren. So ein Visum hält dann auch insgesamt 5 Jahre. Also 2019 hatte ich das zuletzt gemacht. In diesem Jahr ist es dann halt leider abgelaufen. Hatte ich zu spät gesehen. Eine der Geschichten, die da mit dazugehören. So, dann stand ich an diesem Schalter. Dann fragen die mich, okay, was auf Englisch natürlich alles, was machen Sie jetzt da in den Vereinigten Staaten? Warum gehen Sie da hin? Hatte man vorher natürlich auch schon alles einmal angegeben, da in diesem Protokoll und in diesem Visumsantrag, den man da ausfüllt. denen gesagt, ich bin da für den großen Preis der USA in Austin. Okay, alles klar, was machen Sie da genau? Ja, ich moderiere für Sky. Mhm. Gut, danke, reicht. Wo ist denn der Pass? Ja, hier ist der Pass, dankeschön. Guckt er sich das einmal an. Alles klar, dann dauert das jetzt so ein paar Tage, die Bearbeitung, und dann können Sie sich den wieder abholen. Gut, alles klar, dankeschön. Dachte ich mir, super, alles erledigt, glücklich zurück nach Portugal geflogen, zurück ins Schweigeretreat. Und und habe dann irgendwann die Mail bekommen, dass mein Anliegen still pending ist, also immer noch in Bearbeitung und noch nicht abgeschlossen ist. Und es gab keine guten Nachrichten, denn mein Reisepass war voll. Also, meine Annahme war die, dass die Seiten 4, 5 und 6, wer einen Reisepass hat, kann mal schnell reingucken, auch zählen, um Stempel zu kriegen oder ein Visum eingestempelt zu bekommen. Dem ist aber nicht so. Von daher, das waren meine freien Seiten. Der Rest ist relativ voll durch die ganzen Reisen, die ich natürlich unternehme. Hieß es dann, neuer Pass. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin jetzt da wieder hingefahren, habe diesen Pass abgegeben. Ich habe das am Montag schon versucht, da stand ich vorm Konsulat, die beiden Polizisten kamen wieder raus, ich habe gesagt, ich habe keinen Termin, aber ich würde gerne einmal kurz rein, weil ich diesen Pass hier in der Hand habe. Da haben die mir dann gesagt, heute nicht, denn es ist amerikanischer Feiertag, Columbus Day. Also stand ich am Montag vor verschlossenen Türen, Columbus Day, Feiertag in den USA, für mich war es kein Feiertag. Dann habe ich denen abgerungen noch, dass sie gesagt haben, ja, in Garching, also nochmal ein ganzes Stück weg, 10, 12 Kilometer mit dem Auto, da gibt's eine Stelle, da müssten sie diesen Pass, den sie da jetzt haben, ihren Zweitpass, da müssten sie den eigentlich abgeben. Naja, gut, jetzt habe ich das gemacht, war dort, der ist jetzt im Konsulat heute, wird jetzt heute bearbeitet, heute ist Dienstag und es wird ein Wettlauf gegen die Zeit, also Daumen drücken, wie Jost Capito immer gesagt hat, dass es klappt. Ja, ich hoffe, dass ich am Donnerstag oder am Freitag mich auf den Weg machen kann in die USA. Eine Garantie dafür gibt's nicht. Mal schauen. Also wie gesagt, ein Weg mit Irrungen und Wirrungen. Jetzt mal gucken, was am Ende bei rauskommt.
Eieiei. Was für eine Geschichte.
Ja, ist eine Story auf jeden Fall. Aber naja, gut, ne, das ist so. Ich hab's auch schon erzählt, du bist in diesem Jahr, in diesem Kalenderjahr, das ist der dritte Visumsantrag, den ich gemacht habe. Alle sind sie irgendwie anders. Es ist wahnsinnig aufwendig gewesen, dieses China-Visum zu kriegen. Das brauchen wir zum Glück nächstes Jahr nicht mehr. Stand jetzt, wer weiß es, was noch kommt in der Welt. Du hast dieses Australien-Visum. Jetzt dieses USA-Visum, also dann hast du einen Reisepass, wo dir ja dann übrigens auch vorher keiner sagen kann, ob das reicht mit diesen Seiten 4, 5 und 6. Das wusste einfach keiner. Also auch die Experten von Servisum haben es mir in dem Fall nicht sagen können, weil ich mit denen vorher auch einmal telefoniert hatte. Und beim Interviewtermin habe ich da keine Auskunft zu bekommen. Es ist nicht ganz so einfach. Es klingt wie ein Fußfehler beim Tennis, ein leichter Fehler, aber es passiert einfach bei all diesen Reisen und jetzt, mal gucken. Ich habe nach wie vor die Hoffnung, dass das klappt, aber der Aufwand, der jetzt auch dahinter steckt, ist halt nervig gewesen, ne? Und hätte man sich gerne erspart.
Definitiv, definitiv. Ich habe aber auch das Gefühl, wenn es um so Visa geht, es gibt nur entweder brauchst du keins oder da, wo du eins brauchst, ist es unfassbar kompliziert, eins zu bekommen. Also irgendwie was dazwischen gibt's irgendwie nicht. So, wo du nur einfach sagst, hier, hallo, ich reise ein, weil ich bin 3-4 Tage da und bin dann auch wieder weg und dann kriegst du deinen Stempel drunter, Servus, alles gut. Das gibt's irgendwie nicht. Es gibt nur entweder gar keins oder unfassbar kompliziert.
Ja, definitiv. Auch bei den Chinesen, was die alles wissen wollten, was mein Vater beruflich macht. Mein Vater, Gott hab ihn selig, der lebt schon gar nicht mehr. Also das ist so. Und dann, also da kommst du dann teilweise auch in Sachen rein, wo du denkst, ja, was trage ich jetzt hier ein? Also gebe ich jetzt den Beruf noch ein? Erwähne ich jetzt irgendwie, dass mein Vater verstorben? Also es sind so viele Sachen und das ist immer unterschiedlich. Und die einen, die akzeptieren dann diesen Visumsantrag als solchen, die anderen wollen dann nochmal einen Termin. Bei den anderen jetzt, bei den Amerikanern, gibt es dann nochmal einen Interviewtermin und. Ne? Also ich hatte dann auch, ich habe verschiedenste Tipps jetzt auch bekommen. Der eine hat gesagt, ja du, pass auf, aber dann mach doch ohne Visum und geh einfach, mach einen ESTA-Eintrag oder jetzt so einen ESTA-Antrag und geh dann damit rein. Aber das sollte man nicht machen. Also weil die Amerikaner ja schon auch sehr gut organisiert sind und da habe ich irgendwie auch gehört, wenn du da einmal Stress dann irgendwie auch hast mit den amerikanischen Behörden, dann gnadige Gott, ne? Also mit Lifetime-Bans, dass du wirklich auf Lebenszeiten gesperrt bist, da in dieses Land zu reisen. Also das ist es mir dann auch nicht wert. Jetzt, wie gesagt, mal gucken. Ne? Beim letzten Mal ging es relativ schnell. Dienstags das Interview, donnerstags gab es die Antwort. Visum ist ja eigentlich bewilligt. Jetzt mal gucken. Jetzt ist es durch den Feiertag. Montag Columbus Day werde ich jetzt auch nicht mehr vergessen. Wann der ist, gelernt dadurch. Ja. Also man muss ja auch mal das Positive sehen, ne? Mein Schlauer. Habe ich den Montag verloren, in Anführungsstrichen. Also ab Dienstag nehmen die das Werk wieder auf. Heute ein, zwei Tage, Donnerstag. Also, wenn Gott will, sitze ich am Freitag im Flieger.
Und das Gute ist, lieber Peter, du weißt, wenn du diesen Pass mit diesem Visum in der Hand hast, hast du die nächsten 5 Jahre schon mal Ruhe.
Genau so ist es.
Das ist richtig. Ja, da freuen wir uns dann, wenn du dann zu uns stößt zu einem Wochenende, das ja ja dann der Auftakt ist für. Ich habe geguckt angeblich, ja, und es stimmt, es ist letzte Viertel der Saison, ne? 6 Rennen noch, die anstehen. Und so viele Punkte in 6 Rennen, die zu vergeben sind, wie noch nie zuvor, nämlich dadurch, dass es 3 Sprintrennen sind, 180.
Ja, Wahnsinn.
Also da geht noch ein bisschen was, ne?
Ja, da geht ordentlich was.
Schon Wahnsinn.
Ja, und ich meine, wir haben es ja auch besprochen am Montag in der Redaktionskonferenz. Am Ende finde ich, ne, so, das ist zumindest jetzt mal so mein Blick, der Vorsprung von Max ist in Anführungsstrichen leider, weil wir uns ja irgendwie alle auch eine höchst spannende Weltmeisterschaft wünschen wie 21, ist leider noch recht komfortabel. Und irgendwie ist zumindest mein Gefühl, steht und fällt jetzt alles damit, mit dieser Aussage, mit der sie sich meiner Meinung nach über Wasser halten wollten die letzten Wochen, die von Red Bull. Ab Austin sind wir wieder mit dabei und spielen vorne mit. Wenn das so ist, dann wird es natürlich ein zähes Stück Arbeit für Norris. Aber wie gesagt, das ist, finde ich, die spannendste Frage für dieses ja. Wochenende neben der Geschichte mit Mick Schumacher. Binotto in einem Interview den Namen jetzt erstmals selbst genannt. Ihr wisst auch, wie das immer ist. Ne? Ja, wenn man ihn drauf anspricht, ja, der Mick natürlich auch auf unserer Liste, aber erstmalig aktiv den Namen selbst genannt. Das heißt Gutes. Also wenn das so kommen könnte und würde, würde ich mich auch sehr freuen. Also Mick Schumacher neben Hülkenberg dann nächstes Jahr im Auto bei Sauber. / Audi, das wäre eine tolle Geschichte. Also das finde ich sind jetzt gerade so für mich die zwei spannendsten Fragen fürs Wochenende in Austin.
Ja, 52 Punkte Vorsprung sind's, ne? Die Verstappen noch hat. Wie gesagt, 180 gibt's noch zu vergeben. Und dieses Hoffen auf die Updates, die wollen ja jetzt nach Austin was bringen. Ja. Die Frage ist, wie groß ist es wirklich bei Red Bull? Es ist jetzt tatsächlich nicht wirklich eine Strecke, wo du sagen kannst, also gerade mit einem Sprint, wo du nur ein Training hast, wo es sich rentieren würde, zu sagen, hey, jetzt probieren wir mal was aus. Also das zeigt auch so ein bisschen, wie groß die Not dann anscheinend ist, dass man sich darauf so versteift. Und übrigens diese Aussage, jetzt wird alles besser, kenne ich noch aus meiner Schulzeit. Tatsächlich weiß ich jetzt nicht, ob das dann immer so eingetreten ist.
Ja. Aber sie waren halt natürlich auch ein bisschen unter Zugzwang, ne? Weil wenn du jetzt überlegst, nach Austin geht's direkt weiter nach Mexiko. Mexiko jetzt gerade mit diesen Luftverhältnissen, weil das ja so hoch liegt und die Luft so dünn ist, ja auch nicht unbedingt das ideale Pflaster, um im Prinzip Updates zu bringen und dann mit 3 Trainings irgendwie zu testen. Also sie waren halt schon irgendwie so ein bisschen im Zugzwang, ne? Weil es geht halt jetzt nun mal einfach Schlag auf Schlag. Und ehrlich gesagt, ich muss euch wirklich sagen, ich fühle mich so ein bisschen schlecht, weil ich einfach hoffe, dass sie weiter straucheln. Und da fühle ich mich auf der einen Seite schlecht, weil man wünscht ja eigentlich niemandem was Schlechtes. Aber eben im Sinne der WM und im Sinne der Spannung hätte ich es irgendwie schon ganz gerne, dass Red Bull da weiter im Moment so ein bisschen strauchelt und es auf der anderen Seite McLaren aber schon auch schafft, weiter am Ball zu bleiben, weiter vorne dran zu bleiben, diese Fehlerchen, die sie doch über diese Saison hatten, nachhaltig abzustellen, dass wir dann eben drauf rauslaufen, dass wir eine WM-Entscheidung in Abu Dhabi hätten. Das fände ich herrlichst, aber trotzdem bei diesem Gedanken, ich fühle mich ein bisschen schlecht, dass ich Red Bull was Schlechtes wünsche.
Schäm dich, Sandra.
Total.
Ab in die Ecke mit dir.
Ja, die größte Aufholjagd aller Zeiten. Ich bin gespannt. Und auf der anderen Seite natürlich auch bei Lando Norris ist er jetzt dann in der Lage, auch wirklich alles mitzunehmen, was da auf dem Boden liegt und auf der Strecke liegt, was er vorher, das Team McLaren, muss man da ja auch mit einbeziehen, was sie vorher auch nicht geschafft haben. Also jetzt ist der Zeitpunkt, wo sie wirklich alles holen müssen und wo er da sein muss, wenn Verstappen eben nicht da ist. Und das ist dann auch, ist auch eine große Frage. Also ganz, ganz viele spannende Themen aus psychologischer Sicht, aus Leistungssicht, wenn wir bei Red Bull sind. Also es tut sich nach wie vor viel. Liam Lawson, der jetzt das erste Mal wieder fährt, den Ricciardo, den wir vermissen werden. Also ja, wie gesagt, es ist eine Wahnsinnssaison. 21, Sascha, ne, du hast ja gerade auch nochmal gesagt, das war sensationell. Ich meine, dieses letzte Wochenende in Abu Dhabi, ne, Sandra, von daher muss ich nicht schämen. Also 21 in Abu Dhabi, das war natürlich schon cool. Hamilton gegen Verstappen, wo du wirklich jede Regung versucht hast zu interpretieren. Wer hat die besseren Nerven? Wer reagiert wie? Wer ist ruppig? Wer ist nicht ruppig? Wer fährt wie viele Runden im ersten Training, im zweiten Training? Wie sieht's beim Qualifying aus? Und. Das war natürlich schon mega, ne? Diese Spannung, die da in der Luft lag. Ein Knistern übers ganze Wochenende. Das wäre schon toll und schön, wenn das wieder so ist. Ne? Also ist ja für alle auch einfach dann schöner. Außer für Max Verstappen, der wird sich wahrscheinlich anders wünschen.
Ja, klar. Aber ich glaube, dass es wieder kommt, tatsächlich. Ich glaube da fest dran, dass wir das wieder so haben, so ein großes Finale wie eben 2021. Ich habe in der Vorbereitung auf das Wochenende auch nochmal reingeguckt. Ich hatte es schon fast wieder vergessen. Das war das Jahr, letztes Jahr, in dem hier Hamilton und Leclerc disqualifiziert wurden. Erinnert ihr euch noch?
Ja. Als diese Planken waren das, ne?
Ja, richtig. Als die Autos illegal waren, weil sie zu abgerubbelt waren unten. Das war ja auch wegen des Sprints, ne? Da gab es ja nur dieses eine Training und dann hatten die das völlig falsch eingeschätzt und dann sind sie disqualifiziert worden. Hamilton war damals, glaube ich, Zweiter und Leclerc Fünfter. Das wird aber diesmal nicht passieren. Wir haben ja neue Regeln, was den Parc Fermé anbelangt. Also das heißt, da könnte man dann auch sehen, wenn man sich falsch eingeschätzt hat. Zeigt aber auch, dass diese Strecke, so viel ist nicht verändert worden, total wellig ist. Hat ja drei Sektoren, die unterschiedlicher gar nicht sein können. Der erste ist flüssig mit vielen schnellen Kurven, der zweite hat eine lange Gerade und der dritte sehr eng. Und das wiederum, Sandra Peter, heißt natürlich auch, dass gerade was jetzt die Favoritenrolle anbelangt, gar nicht so ganz einfach definierbar ist. Ne? Letzter Sektor müsste Ferrari liegen, der Mittelsektor, glaube ich, Red Bull und McLaren kann alles ganz gut. Das ist das Tolle an der ganzen Geschichte.
Und wo ist eigentlich Mercedes bei der ganzen Geschichte? Weil Mercedes war natürlich auf der Strecke immer gut. Traditionell gesehen.
Das stimmt, wobei die letzten drei Rennen hat alle Verstappen gewonnen.
Das stimmt.
Ja, aber war natürlich aber auch
Ich glaube, Hamilton war fast immer mit auf dem Podium, außer jetzt letztes Jahr, wo er dann disqualifiziert wurde. Meine ich.
Ja, stimmt. Auch wieder wahr.
Hohen Beistand hat er, ne? Habt ihr das gelesen? Kamala Harris, die Präsidentschaftskandidatin, die hält es mit Lewis Hamilton, große Formel 1 Enthusiastin angeblich mit ihrer ganzen Familie, schauen die wohl auch auf das Geschehen und die hält es mit Lewis Hamilton, der, glaube ich, ihr ja auch die Daumen drückt, dass es klappt und ihre Unterstützung zusagt für den Präsidentschaftskampf. Wird auch interessant sein, ne, was man da jetzt so mitkriegt an dem Wochenende. Ich meine, es ist ja auch die ganz, ganz heiße und entscheidende Phase. Also ich schätze mal, wenn man da den Fernseher irgendwo laufen hat, ich erinnere mich ans Gym unten, wo ja auch immer CNN und sowas läuft, da wird man wahrscheinlich auch viel davon mitkriegen.
Glaubst du, dass die kommt? Weil das wäre ja dann quasi Payback für das, was Trump gemacht hat, weil Trump war ja in Miami unter großem Tamtam.
Also, ich kann es mir nicht vorstellen.
Ich glaube, dass das zu nah an der Wahl dran ist, dass sie da sowas nicht machen, glaube ich. Kann ich mir nicht vorstellen.
Hängt natürlich immer davon ab, was sie jetzt noch auf ihrer Agenda stehen hat. Keine Ahnung, wenn sie in Austin wäre, in Texas. Aber ich glaube, Texas gehört ja nicht mit zu diesen Swing States, das sind ja dann eher Wisconsin, Pennsylvania und so weiter. Ich weiß aber auch nicht, was sie für eine Agenda hat. Ich verfolge es relativ eng, weil es mich auch interessiert eben, weil ich es auch eine wichtige Wahl finde, für die Welt wahrscheinlich. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich hatte nur nochmal in dem Zusammenhang jetzt gelesen, Trump war ja in Miami, wie ihr schon gesagt habt, und da hat ja dann Norris gewonnen und er war ja zu Gast bei McLaren. Hat er ja schon gesagt, dass das ja auch unmittelbar damit zu tun hatte, dass er vor Ort
klar.
war.
Natürlich. Klar. Selbstverständlich.
Ja,
selbstverständlich, ja. Die Haarfarbe passt auch gut zu dem Papaya-Orange, ja. glaube ich, so ein bisschen.
So ein bisschen ähnlich wie als David Hasselhoff der Meinung war, er hat den Mauerfall herbeigesungen. Ne?
Das habe ich schon verdrängt. Ich hatte das gesagt damals. Schön.
Ja, stimmt.
Ja, man muss nur dran glauben.
Ja, glauben wir an Mick Schumacher oder glauben wir da nicht dran, an diese Audi-Nummer?
Ich glaube dran.
Ich auch. Also ich hatte ihn
da
ja.
Sind wir uns ja einig.
Ich hatte ihn ja noch getroffen nach Singapur. Ne? Nach Singapur gab es ja dieses Kart-Event auf der Kartbahn in Kerpen, wo Mick Schumacher eingeladen hatte. Da waren
und
viele
weil er
verschiedene.
Das gewonnen hat, glaube ich. Übrigens.
Genau.
Deswegen,
genau. Glaube ich auch.
Na, aber da habe ich mich auch.
Da hat er sich empfohlen.
Habe ich mich auch lange unterhalten mit ihm auch über diese Thematik. Und du merktest halt bei ihm auch ganz deutlich, dass die Türen waren offen. Er wollte nicht so wirklich drüber sprechen, weil er auch selber noch gemerkt hat, es ist so eine fließende Situation und das fiel ja genau mit der Zeit zusammen, wo eigentlich er von verschiedenen Medien schon abgeschrieben wurde, weil sich angeblich ja Audi für Valtteri Bottas entschieden hätte. Und da war er aber auch noch relativ cool mit dieser ganzen Sache, weil er selber auch wusste und gemerkt hat, hey, da bewegt sich noch so viel und jeden Tag ändert sich irgendwie was. Und das Einzige, was mir jetzt hilft, ist einfach eben ruhig zu bleiben in der Situation. Und da, das glaube ich, hat er dann auch ganz gut gemacht. Ist er ja auch so ein bisschen der Typ dafür, da einfach diese Ruhe zu bewahren. Und dann, ich hatte ihn darauf angesprochen, auch wie er das auch so mental wegsteckt, so eine Phase der Unsicherheit und nicht zu wissen, wie geht's weiter. Und da schmunzelte er nur und sagte, naja, da habe ich ja jetzt schon Übung drin. Also das hilft ihm dann vielleicht auch in der Situation. Und ich glaube nach wie vor dran, dass er da gute Chancen hat bei Audi inzwischen.
Insgesamt muss man ja auch sagen, wenn man auf die Entwicklung von Mick guckt, ich meine, wir haben ihn ja irgendwie auch gesehen über die Jahre in der Formel 3, in Formel 2, aber dann auch direkt und unmittelbar, als er dann erstmalig am Nürburgring für ein erstes freies Training mal im Auto sitzen sollte, damals bei Sauber. Das hat dann aber nicht funktioniert, weil es so geregnet hat. Und wenn man den Mick von damals sieht, auch jetzt über die Jahre beim Haas-Team mit dieser schwierigen Zeit, eben aber auch jetzt mit seiner neuen Freundin und Lebensgefährtin, mit diesen Erfolgen, die er ja auch hat im Langstreckenprogramm von Alpine. Ich finde schon auch, dass er irgendwo seinen Weg geht und dass sein Glück auch mit Sicherheit nicht davon abhängen wird, sein Lebensglück, ob er jetzt in der Formel 1 landen wird oder nicht, den Eindruck vermittelt er. Ich finde, dass er da irgendwo seinen eigenen Weg ja auch geht. Man wünscht ihm das, weil ich finde, irgendwie ist das Kapitel, das ist noch nicht durch. Da kommt noch was und da sollte noch was kommen. Das hätte er sich verdient, weil das war nicht würdig, wie das abgelaufen ist. Ich glaube, dass er mehr Reserven im Tank hat. Seine mentale Stärke hast du gerade angesprochen. Die hat er ja auch schon gezeigt in dieser Phase, wo er diesen Monsterdruck hatte beim Haas-Team im zweiten Jahr von Günther Steiner, von den Medien natürlich auch und so weiter. Ich glaube, ihr erinnert euch alle irgendwie dran. Also ich glaube, dass da noch eine Rechnung offen ist, in Anführungsstrichen. Aber ich finde, dass er sich auch unfassbar entwickelt hat als Typ. Und ich meine, ich kenne seine Freundin und seine Lebensgefährtin nicht und kann das überhaupt nicht einschätzen. Aber ich finde, dass auch da nochmal was geschehen ist mit ihm und bei ihm. Auch so im Auftreten. Und ich glaube auch diese Langstreckengeschichte, da sein eigenes Ding gefunden zu haben, Anerkennung zu kriegen, Erfolg zu haben und irgendwie zu sehen, dass es doch irgendwie auch geht und dass er irgendwie schon im richtigen Berufsfeld unterwegs ist, auch das spielt damit rein.
Ja, unbedingt.
Und was ich ihm wirklich wünsche, und ich hoffe, dass Mattia Binotto das ist, dass er eben jetzt auch einen Teamchef hat, also jemand wie Franz Tost wäre super gewesen oder einen Jost Capito oder einen Andy Seidel auch, dass er jetzt wirklich auch mal einen Teamchef hat, der ihn dann halt auch mal führt und der da ist und eine warme und starke Seite irgendwie hat. Das braucht der Mick jetzt als nächstes und ich hoffe, dass Binotto das mitbringt und das dem Mick auch bieten kann.
Ja. wenn es denn dann so kommt. Aber wie gesagt, Vorzeichen sehen ja ganz gut aus. Richtiger Entscheidungsdruck ist ja eigentlich auch nicht drauf, ne? Muss man ja ehrlicherweise sagen, gell? Also das, sie haben ja, also bei Audi, die haben ja Zeit, weil so richtig kommt da jetzt keiner, der ihnen den MIG wegschnappen könnte.
Ne? Genau, das ja. Die einzige Frage ist halt dann irgendwie, finde ich noch, wenn, das ist ja das, was wir hören, dass das Thema Bottas irgendwie durch ist. Der orientiert sich ja offensichtlich auch Richtung Indycar-Serie, was man jetzt so hört. Also das macht ja auch Sinn, dass das Thema Bottas durch ist. Haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das ist ja nicht nur unsere Meinung, weil wir sagen, dass der Mick ein deutscher Fahrer ist und wir dem näher stehen als jetzt Valtteri Bottas als Finne. Das ist vielleicht dann irgendwie eine Seite, weil man das sich aus deutscher Sicht wünscht. Aber also wir kriegen ja auch viel mit und auch was zum Beispiel die Arbeitsethik, ich glaube, das kann man jetzt auch mal hier ansprechen, angeht. Also Valtteri Bottas muss wohl, das ist das, was ich jetzt auch schon seit langer Zeit höre, auch schon wirklich einen Großteil des ganzen Geschehens auch rund ums Fahren aufgegeben haben. Also wenn er morgens an die Strecke kommt, ist der erste Gedanke wohl, wann er wieder gehen kann und wo er dann abends irgendwie essen geht mit seinem Tross. Also da ist kein großes Zusammenspiel mehr mit Ingenieuren und mit den Mitarbeitern, um da was zu entwickeln fürs Wochenende. Und ich glaube, das brauchst du halt einfach auch nicht. Auch gerade an dem Punkt, wo dieses Audi-Projekt steht. Sie haben mit Hülkenberg jemanden, der Gas gibt und der das Team ziehen kann und leiten kann. Und jetzt musst du dann halt irgendwie gucken, was es neben Bottas noch gibt. Und dann ist Mick halt definitiv ein Kandidat, weil da irgendwie eine Geschichte hintersteckt. Haben wir gerade drüber geredet, weil da ein großer Name hintersteckt, weil das vielleicht dann irgendwie auch nochmal für Deutschland, und das ist nun mal ein deutsches Projekt, Audi, das irgendwie auch nochmal was entfachen kann. Also es gäbe schon viele Argumente dafür. Oder man geht eben auf einen Colapinto, den Argentinier, der auch jung ist. Wäre auch interessant von der Kombination mit Hülkenberg. Einen erfahrenen Leistungsträger mit einem Highsporn wie Colapinto, der einem Alben das Leben schwer macht. Aber was man da hört, ist, dass das wohl nicht so richtig möglich ist, dass es da wohl Probleme auch gibt. Und so könnte sich dann dieser Kandidatenkreis wirklich auf Mick dann irgendwie zusammenfahren lassen, in Anführungsstrichen. Und dann sieht es eben gut für ihn aus. Aber klar, er oder Colapinto sind zwei interessante Namen, finde ich wirklich, bei beiden. Da gibt es Argumente für beide. Bei Bottas sehe ich keine. Also das Thema, finde ich, ist so, ich habe es von Anfang an nicht verstanden. Bei aller Liebe, ja, ne? Also der ist ja ein guter Typ, ne? Und ein netter Kerl und hat seine Erfolge gehabt und seine Zeit gehabt. Aber jetzt ist es auch mal gut, ne?
Durchaus, das ist richtig. Ja. Der hat natürlich viele Möglichkeiten jetzt auch nicht mehr nutzen können. Ne? Das ist klar, dass er den Joe im Griff hat, der ja underperformed seit, ich weiß gar nicht, wie viel Rennen. Also der ist im Schnitt 6-7 Zehntel langsamer als der Bottas. Und der Bottas ist dann auch nochmal langsamer als die anderen. Also der Abstand zwischen Joe zum Nicht-Sauberfahrer ist so groß wie der Abstand vom Ersten bis zu dem Ersten, der eben kein Sauberfahrer ist. Also das ist ja Wahnsinn. Ja. Und das zeigt natürlich auch, dass da das dann auch gar keinen Sinn mehr macht irgendwie. Da ist ja auch gar keine Entwicklung mehr zu sehen. Klar, das Auto ist natürlich auch nicht gut, muss man auch sagen. Aber man kann da vielleicht auch ein bisschen mehr draus holen.
Ja, und ne, es gibt mit Sicherheit auch jetzt welche, die zuhören und die eine andere Meinung haben. Auch völlig in Ordnung. Ja. Meinung ist ja auch keine Wahrheit. Ne? Das ist ja auch immer klar. Ne? Also da gibt es ja auch unterschiedliche mögliche oder unterschiedliche Sichtweisen darauf. Das ist ja auch alles möglich. Aber zumindest ist es so mein Strang, den ich für mich irgendwie habe. Und deswegen sage ich Bottas nein, Schumacher ja. Und auch Colapinto würde ich echt spannend finden. Mal gucken, wo die Reise dann hingeht. Und Zeitdruck, nee, haben sie nicht.
Ne? Nee, ne, haben sie nicht. Also weil Mick wird ihnen erhalten bleiben, auch im Dezember, wie auch immer. Und dann kommt natürlich auch noch die große Frage, gibt es noch andere jüngere Fahrer, die man holen könnte? Gibt es mit Sicherheit, aber mit der Erfahrung, die Mick hat, durch 2 Jahre Formel 1 gefahren zu sein, auf jeden Fall. Und für Mick wäre es wahrscheinlich die letzte Ausfahrt, weil wenn dann 2026 die neue Generation der Autos kommt, ist dann sein Vorteil, den er nach wie vor noch hat, mit eben 2 kompletten Jahren in der Formel 1 gewesen zu sein, wäre dann dahin. Also deswegen, das wäre die letzte Ausfahrt, die er nehmen könnte, um noch mit dabei zu sein in der Formel 1. Drücken wir ihm die Daumen und wünschen uns allen und vor allem dem Peter, dass das jetzt mit seinem Visum klappt, dass er rechtzeitig zum Wochenende dann da ist.
Der Peter, der kampiert jetzt schon vor der amerikanischen Botschaft.
Ja, definitiv. Ja. Also bei Visumfragen immer gerne auch an mich. Ich kenne mittlerweile alle, also ich kann wirklich zumindest mal alle alle Fettnäpfchen, die auf dem Weg dorthin stehen, könnte ich mal aufzählen und kann viel dazu erzählen. Also wenn da irgendwelche Fragen sind, gerne per Instagram.
Mein US-Visum läuft im September 2026 ab, Peter. Ich komme dann rechtzeitig auf dich zu.
Ja,
ne?
Mach das. Ich schreib dir da einen kleinen DIN A4-Zettel zusammen, Sandra.
Super.
worauf du achten musst.
Sehr gut, Sandra. Dann nehme ich den von deinem, weil mein Visum läuft im Oktober 26 aus, also einen Monat nach deinem.
Ich hoffe, dass ich meins dann bis dahin habe.
Ich glaube schon.
Ja, wird schon. Also, ich freue mich auf euch, das wird toll und euch allen eine gute Woche. 3 Formel-1-Rennen vor der Nase, schöner könnte es nicht sein. Los geht's mit USA, dann Mexiko, dann Brasilien. Nächste Ausgabe von Backstage Boxengasse, dann am Dienstag nach dem USA Grand Prix, überall, wo es Podcasts gibt, ab 12 Uhr, ihr wisst's. Gerne weiterempfehlen. Macht's gut. Ciao, ciao.
Howdy, bis dahin.
Hasta la vista. Also bis vielleicht zum Wochenende in Austin.
Backstage Boxengasse wurde präsentiert von Alpine.
Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky.